Deutschlandfunk Interview.
Vieles ist ungewiss, jetzt wo in den USA so langsam der Wahltag anbricht, wer am Ende das Rennen macht, Trump oder Biden, ob es nach der langen Wahlnacht überhaupt ein Ergebnis geben wird oder ein wochenlanges Tauziehen vor Gerichten. Trump selber hat ja Zweifel gestreut, ob er eine Niederlage akzeptieren würde. Ein giftiger Wahlkampf geht in Unruhe und der Sorge zu Ende. Die Abstimmung könnte im Chaos enden, möglicherweise in einer handfesten Verfassungskrise, vielleicht sogar in Gewalt. Am Telefon ist Gregor Gysi, der außenpolitische Sprecher der Linken im Bundestag. Schönen guten Morgen, Herr Gysi.
Schönen guten Morgen.
Herr Gysi, drücken Sie eigentlich Joe Biden die Daumen, den Trump im Wahlkampf ja ein ums andere Mal einen radikalen Sozialisten genannt hat?
Das ist ja nun zweifellos nicht, aber ich drücke ihm trotzdem die Daumen, weil für die USA, aber auch für die Menschheit Trump doch eine ungeheure Belastung ist und wieder ein Stück Normalität einkehrte, wenn es denn Biden wird.
Sie sagen, eine ungeheure Belastung. Bleiben wir bei den Menschen in den USA zunächst. Was steht für Sie auf dem Spiel?
Na, erstens ist ja jemand, der überhaupt nicht ökologisch an die Fragen herangeht. Auch die soziale Seite, das betont er zwar immer, wenn er, weiß ich was, Zölle gegen China erhebt, dass ja dadurch Arbeitsplätze gesichert werden, aber er hat die Reichen bei den Steuern ungeheuer entlastet. Das führt dazu, dass natürlich auch finanzielle Mittel fehlen und eine andere Tonlage einfach. Also ich meine, dass sich die Gegenkandidaten ein bisschen beschimpfen, das gab es ja immer, aber es ist so maßlos geworden. Und ich finde, das ist so eine Unkultur, die überwunden werden muss.
Die Wahlkämpfer selber, aber durchaus ja Beobachter, sprechen von einer Schicksalswahl, von einer Entscheidung über die amerikanische Demokratie. Obama hat auf einer Veranstaltung gesagt, es sei eine Entscheidung für Generationen. Sind das nur Floskeln im Wahlkampf oder ist da mehr dran?
Da ist mehr dran. Also Trump ist natürlich der Typ, der eigentlich ein autokratisches Regime befürwortete. Er versteht gar nicht, wieso er überhaupt zur Wiederwahl muss. Er findet, dass er ein Präsident auf Lebenszeit sein sollte, etc. Und er nutzt ja alle Möglichkeiten aus, also in diesem Schnellverfahren noch eine ganz konservative Richterin für das oberste Gericht zu bestimmen, sodass es jetzt dort 6 von den Republikanern und 3 von den Demokraten vorgeschlagene Richterinnen und Richter gibt. Und wissen Sie, ich habe so das Gefühl, diesmal entscheiden nicht die Wählerinnen und Wähler, wer die Wahl gewinnt, sondern das oberste Gericht. Schon das wäre eine Katastrophe, wenn das alles bis dorthin geht. Die können zwar nicht sagen, wer der Wahlsieger ist, Das können sie nicht, aber sie können Stimmen für ungültig erklären. Sie können nochmal auszählen lassen. Also alle möglichen Sachen kann ich mir vorstellen, die sich dort abspielen.
Und Sie glauben, was die Situation am obersten Gerichtshof angeht, die Demokraten hätten in ähnlicher Lage nicht dafür gesorgt, dass Ihr Kandidat, Ihre Kandidatin dort am Richtertisch Platz nehmen kann?
Doch, sie versuchen das auch, aber immer mit Grenzen. Ich weiß noch, dass Obamacare, das war ja derart umstritten, dadurch hielt, dass der von den Republikanern gesetzte Vorsitzende des Gerichts sich doch auf die Seite schlug. Das heißt, dass die Juristinnen und Juristen dann doch in der Lage sind zu sagen, nee, also an einer Fälschung beteiligen wir uns dann doch nicht. Also wir werden das sehen. Ich weiß noch, als es um die Auszählung ging bei George W. Bush, das war eben gespalten, das oberste Gericht. Halb zu halb, die einen wollten eben, dass diese Stimmen in einem Bundesstaat doch zählen gegen George W. Bush. Die anderen wollten es nicht. Also es ist nicht so, dass sie ohne Einfluss sind. Aber die Frage ist immer, wo liegt die Grenze? Und Trump ist eben vom Typ her jemand, wissen Sie, der ja auch abends nicht mehr weiß, was er am Morgen gesagt hat. Und wenn ich mal an die Corona-Krise und Ähnliches denke, also alles eine ziemliche Katastrophe, was er dort gemacht hat.
Anfang,
außenpolitisch hat es natürlich
Kommen wir gleich drauf. Eine Frage noch zur Innenpolitik. Am Anfang hat es ja geheißen, die Institutionen der Demokratie in den USA, dieses System von Checks and Balances, das wird schon dafür sorgen, den Präsidenten einzuhegen und davor schützen, dass er über die Grenze hinausgeht. Jetzt haben wir gerade über den obersten Gerichtshof gesprochen, wir könnten über den Kongress sprechen. Hat sich in den letzten 4 Jahren erwiesen, dass die Institutionen doch nicht so fest sind im Umgang mit diesem Präsidenten?
Naja, zum Beispiel die knappe Mehrheit, die es im Senat gibt für die Republikaner, dass sie jetzt noch diese Richterin gewählt haben und nicht mal die Wahl abwarten. Ich weiß noch, Obama hat das auch mal versucht, er hatte natürlich gar keine Chance, zum Schluss noch einen Richter zu benennen, da hat sich der Senat dagegen gestellt. Dann gab es im Senat Verfahrensregeln, sodass man Dinge verzögern konnte und das haben die Demokraten nicht angerührt. Aber jetzt haben die Republikaner schon eine Weile her diese Regeln abgeschafft, sodass sie das relativ schnell machen können. Sie vergessen natürlich, dass auch die Zeit kommen kann, wo die Demokraten die Mehrheit im Senat haben. Und dann können sie auch nicht mehr mit diesen Verfahrensregeln rumspielen. Also, das sind alles so Momente, wo ich sage, ja, die Institution funktionieren zumindest nicht so, wie ich es mir vorstellte, aber noch sind sie da. Er kommt auch an ihnen noch nicht vorbei.
Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie vorhin schon andeuten wollen, außenpolitisch, also für alle Menschen jenseits der USA, ist die Entscheidung noch viel wichtiger. Was macht da den Unterschied, ob Trump eine zweite Amtszeit bekommt oder Joe Biden gewinnt?
Also beide haben, glaube ich, ein gleiches Verhältnis zu China, wahrscheinlich auch ein gleiches Verhältnis zu Russland, sodass sich diesbezüglich wenig ändern wird. Aber ich glaube, dass erstens Joe Biden in das Paris-Abkommen zurückkehrt. Dann muss er allerdings auch Schritte gehen, um es umzusetzen. Und das Wichtigste wäre, dass er in den Vertrag mit dem Iran zurückkehrt und dass wir dann doch wieder sichern können, dass der Iran nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangt, also die internationale Atomenergiebehörde dort wieder eingreifen kann. Letztlich wird er auch ein etwas anderes Verhältnis zu Israel haben und nicht wie Trump Vorschläge machen, dass man, weiß ich was, 30% des Palästinensergebietes auch juristisch annektieren soll, etc., sondern vielleicht sucht er mehr Ausgleich, damit endlich dieser Nahostkonflikt gelöst werden kann. Also das sind so ein bisschen meine außenpolitischen Hoffnungen, allerdings nicht bei China und Russland.
Mhm. Wie kommen Sie auf den Gedanken, dass Joe Biden da viel Macht unternehmen könnte, viel ändern könnte? Viele Beobachter erwarten ja für einen Wahlsieg, dass er alle Hände voll damit zu tun hat, innenpolitisch die Situation einigermaßen zu befrieden und dass ihm dann gar nicht mehr viel Energie bliebe, da noch außenpolitisch aktiv zu sein.
Das kann schon sein, dass er da viel zu tun hat, aber kein Präsident kommt um die Außenpolitik herum, ob er nun will oder nicht. Das muss ja nicht die ganz großen Gesten sein, aber Paris wäre wichtig, Iran wäre wichtig, Israel und Palästina wäre wichtig. Und da setze ich ein bisschen mehr auf ihn als auf Trump, denn Trump macht ja da genau die gegenteilige Politik, was dann eben auch zu Konsequenzen führt, auch international zu Konsequenzen führt. Ich meine, ich will mal ein Beispiel sagen. Nehmen wir mal die NATO, die Türkei macht inzwischen militärisch, was sie will. Und da ist der Trump ja völlig machtlos oder es interessiert ihn gar nicht oder sogar ganz im Gegenteil. Also das Ganze funktioniert ja nicht mehr. Und da wird Joe Biden vielleicht doch eine andere Haltung auch gegenüber Erdogan einnehmen als Trump etc. Wir werden es sehen. Ich will ja wissen, ich bin auch so ein Zweckoptimist und ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist, denn alle Institute sagen ja, dass wahrscheinlich Biden gewinnt und ein Institut sagt, nee, Trump gewinnt. Und das ist das Institut, was als einziges vor 4 Jahren gesagt hat, Clinton gewinnt nicht, sondern Trump. Und zwar, weil die anonym befragen und die anderen nicht anonym. Und es gibt viele, die Trump wählen, es aber nicht zugeben gegenüber einem Umfrageinstitut. Und deshalb bin ich gar nicht so sicher, wie die Wahlen ausgehen. Vielleicht gewinnt der Trump auch. Oder wir haben wirklich einen wochenlangen Streit. Alles möglich. Wir werden es sehen. Aber wenn wir so einen wochenlangen Streit haben, so ein Chaos haben, ist das gefährlich für die USA. Also mir hat jemand, der dort war, gesagt, er hat eine solche Atmosphäre noch nicht erlebt. Es sei so, wie es in den Büchern gelesen habe, wie kurz vor dem Bürgerkrieg, den es ja dort schon mal gab. Sie hassen sich. Also die, die Trump wollen, hassen die anderen und die, die ihn nicht wollen, hassen auch die Anhänger von Trump. Das ist schon eine zugespitzte, schlimme Situation und das hat Trump herbeigeführt.
Und jetzt haben wir darüber gesprochen, was außenpolitisch möglich wäre, wenn Joe Biden gewinnt. Lassen Sie uns dann kurz, weil Sie selber sagen, es kann ja auch sein, dass Trump gewinnt, über diesen Fall noch sprechen. Norbert Röttgen, Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss, sagt, dann erleben wir eine weitere Enthemmung in der Außenpolitik. Ist das auch Ihre Kalkulation für diesen Fall?
Ja, ganz bestimmt, weil ja die nächsten 4 Jahre gesichert sind. Theoretisch darf er danach ja nicht mehr antreten, ob er das sich nicht auf Roosevelt beruft und sagt, wir haben schon einmal gewählt. Also ich bin ja auch so eine Ausnahmeerscheinung. Er ist ja nach seiner eigenen Einschätzung fast Gott. Also da weiß ich nicht, was wir noch erleben. Aber er wird dann meinen, er kann eigentlich machen, was er will. Er ist ja bestätigt von der Mehrheit oder zumindest von der Mehrheit der Wahlmänner und Wahlfrauen. Und dann wird er zum Beispiel, was den Nahen Osten betrifft, noch weitergehen. Er wird sich das mit dem Iran überlegen, ob er nicht doch einmarschiert. Er wird auch verlangen, dass Deutschland noch viel mehr Geld ausgibt für Rüstung. Und leider sind wir da so vasallenhaft und machen das dann auch, anstatt mal Nein zu sagen.
Das wäre unter Joe Biden wohl nicht anders.
Das kann sein, aber wissen Sie, ich glaube, dass man mit ihm anders umgehen kann und sagen kann, das sind unsere Grenzen, wir können uns nicht leisten, versteht unsere Bevölkerung nicht, etc. Ich weiß nicht, ob er so fordernd und so anmaßend ist, wie es eben der Trump ist. Und es gibt ja auch Forderungen, zu denen man Nein sagen kann. Und das ist vielleicht leichter, zumindest für unsere Kanzlerin, bei Biden als bei Trump. Aber überhaupt müssen wir lernen, zu den USA auch mal Nein sagen zu können. Wir brauchen gute, also aus geostrategischen Gründen haben wir ein eigenes Interesse an guten Beziehungen zu den USA, zu Russland und zu China, und zu allen drei Ländern haben wir kein gutes Verhältnis.